Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Vinocast Tipps für Winzer. Unser Podcast vom Institut für Weinbau und Önologie am DLR Rheinpfalz. Mein Name ist Johanna Hartmann und ich sitze auch heute wieder zusammen mit meinem Kollegen Bernhard Schandelmeier.
Hallo, auch von meiner Seite.
Genau, Bernhard, wir wollen heute ein bisschen über das Thema Mostbehandlung sprechen. Das ist so unser Fokus. Ich denke, viele von Ihnen, von euch, haben schon mit dem Herbst angefangen. Es ging jetzt doch recht flott mit den letzten Niederschlägen. Bernhard, wie sieht es denn im Moment draußen aus? Was sagt dein Beratungstelefon?
Ich würde sagen, es sieht sehr gut aus. In weiten Teilen, da wo natürlich Trockenstress ist, haben wir einfach Mangelsymptome und da sieht es nicht so gut aus. Und sonst finde ich, haben wir jetzt erst gesehen, dass zum Teil ein bisschen Fäulnis gibt, aber nur ganz wenig, was sich dann weiterentwickeln wird auf Riesling. Und die Traubengesundheit ist sicher hervorragend, wie wir das nur in wenigen Jahren, in denen ich jetzt hier war, gesehen haben.
Genau, was auffallend war oder was sicherlich auch einige schon bemerkt haben, ist, dass wir recht niedrige Säurewerte haben und dabei erhöhte Anteile von Weinsäure. Also da liegen wir nach den neuesten Reifemessungen bei 70-80% Weinsäure. NOPA-Werte, ich denke, da lohnt es sich auf jeden Fall, die im Blick zu haben hinsichtlich der Nährstoffversorgung der Hefe. Ob man da nochmal mit Hefenährstoff ergänzt. Habt ihr da schon am Telefon was gehabt oder erwarten wir das erst in der Woche, wenn das dann gegen Ende der ersten Gärungen zu Gärstockungen kommt?
Das erwarten wir erst dann. Das erwarten wir erst in dem Moment, wo die Probleme auftauchen. Das ist also Verzögerung. Das sieht man dem Most ja nicht an. Und wir haben ja auch in allen Jahren gesehen, dass es zwischen unseren Schwankungen gibt und man sieht das den Weinbergen auch nicht an. Also ich kann nicht erkennen, dass es sozusagen irgendeinen Indikator gibt, der einen Rückschluss darauf zulassen würde, wie hoch meine Mostwerte sind. Und wir haben dieses Jahr eben den Sonderfall, dass wahrscheinlich wegen der Trockenheit diese Werte eben noch niedriger sind. Deswegen vor diesem Hintergrund haben wir empfehlen, zumindest wenn man größere Chargen hat, kann das aus meiner Sicht sehr lohnenswert sein, ins Labor zu gehen und sich eine FTR-Analyse machen zu lassen und mal wirklich nach diesen Werten zu schauen und zu gucken, wo bin ich eigentlich.
Was ist denn so der Richtwert, wo man liegen sollte, einfach als Orientierung?
Ehrlich gesagt, ich gucke da auch immer. Es gibt dazu nicht wirklich wissenschaftliche Veröffentlichungen, es gibt dazu sozusagen Erfahrungswerte und die würden in Abhängigkeit vom Mostgewicht nach der Anreicherung liegen. Und da, ich gucke da mal auf unsere Tabelle, da haben hefeverwertbaren Stickstoff, hefeverwertbarer Stickstoff, das ist die Summe aus NOPA und Ammonium, der müsste bei 200 Milligramm pro Liter liegen. Okay. Und wenn ich 90 habe, dann bei 250 und wenn ich 100 Öxel habe, bei 300. Das ist sozusagen der Zielwert, auf den ich kommen muss. Und danach sollte ich dann das Gärsalz, also Diammoniumphosphat, anpassen.
Also je höher das Mostgewicht, desto mehr Stress hat die Hefe, umso mehr.
Ja, desto mehr Stoffwechselvorgänge sind ja notwendig.
Notwendig, ja. Vorhandenen Zucker ja. Umzusetzen, desto mehr Nährstoffe ja. Braucht sie eigentlich auch. Ich denke, da können wir auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes den Link zu eurem Infofax reinstellen, sodass man da die Tabelle auch vor Augen hat, um sich da ein bisschen besser orientieren zu können.
Die ist jetzt nicht nur exklusiv bei uns, sondern ich glaube, die kann man auch an anderen Stellen finden. Empfohlene Gabe an Gärsalz nach Mostgewicht und Stickstoffgehalt. Ich glaube, das haben andere auch. Also ob das... Ist es nicht sogar in den Leitfaden Önologie von den Kollegen aus der Mosel? Von der Mosel müssen wir mal gucken, sonst würden wir den auch in die Shownotes stellen, weil die haben in diesem Leitfaden Önologie viele gute Standard-Dinge drin. Das kann man sie ist gut geeignet, auch das runterzuladen, findet man im Netz. Da gibt es ja verschiedene Vorstellungen, was man nehmen kann. Es gibt dann auch Autolysate und inaktive Hefen eben. die auch gerne empfohlen werden, aber die Grundversorgung würde über dieses Diammoniumphosphat stattfinden. Das muss man einfach sagen, denn diese Autolyse, die haben nur einen geringen Anteil an Stickstoff. Deswegen ist gerade, wenn man höhere Mossgewichte hat, sicher eine Kombi auch sinnvoll, dass man eben die auch gibt und eben noch Diammoniumphosphat. Und weder das eine noch das andere, aber die Grundgabe besteht aus dem Diammoniumphosphat. Was zwar teuer geworden ist, aber vergleichsweise noch günstig.
Und empfiehlt ihr auch gewisse Zeitpunkte, die...
Ja, wir haben das sozusagen dann im ersten Drittel der Gärung empfohlen, wenn die Gärung begonnen hat. Wenn man damit sehr früh beginnt, stößt man sozusagen noch weiter die Hefevermehrung an und mehr Hefen führen dann eben zu einem noch größeren Stickstoffbedarf, weil die ja auch selber Biomasse aufbauen müssen.
Okay. Ansonsten
schauen
wir uns das Thema trockengestresste Trauben nochmal an. Ich denke, das ist ein sehr spezifisches Thema für dieses Jahr. Was erwarten wir bei den Trauben, bei den Mossen, die reinkommen durch die trockengestressten Trauben, durch den
Trockenstress? Wenn wir jetzt wirklich trockengestresstes Lesegut haben, also da, wo schon Blattfall ist, wo ich schon untypische Farben an meinen Beeren habe, dann habe ich ja echt einen Trockenstress. Wenn ich jetzt normales Blattwerk habe oder so, dann würde ich jetzt nicht von Trockenstress reden. Also wenn man das hat, dann wäre die Frage, ob man diese Trauben runterschneidet oder ob man die einzeln verarbeitet. Wenn man jetzt wirklich, wirklich auf Sandböden ist und das sehr, sehr trocken ist.
Also sehe ich gerade bei uns im Dürkheimer Raum, wo wir recht viel Sandböden haben, geringe Niederschläge hatten, dass da das Laub schon teilweise abgeworfen wird. Denke.
Ja, da wäre sowas, wo man sich fragen muss, will ich daraus Wein machen? Und wenn ich daraus Wein mache, will ich den mit gesunden Trauben zusammenbringen? Und dann kann man wahrscheinlich davon eher abraten. Das kann man ja auch, wenn man die Trauben probiert, einfach mal machen und dann mal gucken, wie schmecken die jetzt, haben die jetzt, sind die jetzt im Mossgewicht niedriger. Das wäre ja sowas Typisches, was man da sieht.
Aber es wäre dann generell davon zu reden, dass wir erhöhte Phenolgehalte in den Partien erwarten. Wie können wir damit umgehen? Also was setzen wir als Zaubermittel ein, um darauf zu reagieren?
Schön wäre es, wenn es Zaubermittel gäbe. Es ist vielmehr so, dass wir in Vorjahren da schon Untersuchungen hatten und waren eher enttäuscht von den Mossbehandlungsmitteln. Das Problem ist, dass die Phenole sehr kurzkettig sind und dass die sich nicht einfach so ausschönen lassen in dem Mossstadium. Das ist einfach ein Problem. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber unsere Ergebnisse sind da so, dass man nicht sagen kann, das würde wirklich viel helfen. Ich fand auch schon in der Vergangenheit, ich kann nicht erkennen, wenn Weine vor mir stehen, sind die jetzt im Moss behandelt oder nicht. Das hat mich eigentlich immer schon stutzig gemacht, ob das wirklich so eine erfolgreiche Schönung ist. Ja, das wird von anderen anders gesehen und im Moss, das würde ich auch sagen, also dass man das im Moss schmecken kann, so einfach ist das Leben nicht. Ich habe im Moss irgendwo zwischen 150 und knapp über 200 Gramm Zucker. Und da gehe ich natürlich, tue ich mich schwer, Gerbstoffe zu schmecken.
Wird einfach einiges passiert durch die Matrix.
Ja, das ist nicht so einfach. Das kann ich da nicht schmecken.
Definitiv.
Ja, und dann weiß ich eigentlich gar nicht, was ich da machen soll. Deswegen war unsere Empfehlung daraus, das eher auf das Weinstadium zu verlegen. Auf jeden Fall ist es so, von dem Mossschönungsmittel muss man sagen, also Kohle, da brauchen wir jetzt nicht diskutieren, weil übertrieben das hat, das funktioniert schon. Aber wenn man jetzt Gerbstoff im Mossstadium bekämpfen will, dann ist das nicht so wahnsinnig erfolgreich in der Summe.
Was ist, wenn man sowieso schon flottiert und dann entweder Gelatine oder ein pflanzliches Protein einsetzt? Ist das eine Empfehlung, die wir dieses Jahr aussprechen können?
Weil Flutation ist ist ein adäquates Verfahren zur Mostverklärung, also sehe ich jetzt keine Qualitätsbenachteiligung. Wir hatten auch damals geguckt, was ist eigentlich mit Mostoxidation, bringt das so eine gewisse Braunfärbung und macht das jetzt was an den Phenolen? Da hatten wir uns mehr von versprochen, das war auch nicht so wahnsinnig doll.
Okay.
Das heißt, muss man ehrlich sagen. Ja, ich glaube, dass diese Mostvorklärung, die hat ja sicher ihren Ursprung schon aus einer Zeit, als es noch gar keine Enzyme gab und man einfach geguckt hat, wie kläre ich meinen Most jetzt vor? Und das hat so eine lange Tradition. Daraus kann man natürlich auch ableiten, das ist ein sehr erfolgreiches Verfahren, weil die Leute machen das ja schon immer. Dagegen will ich auch gar nichts sagen, weil in unseren Beobachtungen ist es eben nicht ganz so einfach. Und wir haben auch gesehen, dass man in anderen Arbeiten, dass man relativ hohe Unterschiede im Phenolgehalt braucht, dass man das auch im Wein schmecken kann. Also so Wein ist einfach kompliziert und die Phenole sind eben nur ein Teil davon.
Okay, also, um es auf den Punkt zu bringen, bei höheren Phenolgehalten durch trocken gestresste Trauben empfehlt ihr generell einen getrennten Ausbau von dem, ich sage mal, regulären, gesunden Lesegut und dann, wenn eine Behandlung stattfinden soll, eher im Weinbereich als im Mostbereich.
Ja, wenn das wirklich trocken gestresst ist, ja. Und das würde sich auch unterscheiden vom Sonnenbrand. Also ich meine, eingetrocknete Sonnenbrandtrauben sehe ich eher unproblematisch. Also es ist, glaube ich, auch bei dem Mindestlohn jetzt nicht realistisch zu sagen, da schneide ich jetzt jede Beere raus, das ist einfach nicht zu schaffen. Und auch hier ist es so, wenn die eingetrocknet sind, dann verhalten die sich ähnlich wie eben Blattstiele. Also da kann man auch natürlich extrahieren, aber das geht eben auch nicht so schnell, muss man sagen, sondern dafür brauche ich auch eine Zeit. Das sehen wir, wenn man eine Maischegärung macht, dass eigentlich mehrere Tage braucht, bis ich dann wirklich auch an den Gerbstoff rankomme. Das geht nicht mal eben in ein paar Stunden.
Wie verhält es sich, wenn wir die Trauben entrappen? Das ist ja teilweise, wird ja teilweise von euch empfohlen, dass ihr quasi Weißweintrauben über einen Entrapper laufen lasst, um die Sonnenbrandtrauben auszusortieren. Gibt es da schon erste Erkenntnisse?
Nein, da habe ich jetzt dieses Jahr noch nicht, aber das hat in der Vergangenheit ganz gut funktioniert. Grundsätzlich empfehlen wir ja kein Entrappen für Weißweintrauben, weil eben, wie gesagt, die Extraktion nicht ganz so schnell geht aus diesem, ich nenne das jetzt mal Morg Material, also den Grapes, so heißt das im Englischen, also alles außer Trauben. Hilft beim Pressen, erhöht die Pressausbeute und deswegen ist das nicht so sinnvoll mit dem Entrapper. Und ein Entrapper macht auch typischerweise noch mehr Trub, weil das eben einfach eine weitere Behandlung ist. Deswegen
noch mehr mechanische Belastung.
Ja, deswegen ist eigentlich der größte Vorteil vom Handlesegut, dass man das nicht entrappt, sondern die Trauben nur anquetscht und dass man dann eben eine gute Ausbeute hat und wenig Trubgehalt.
Gut. Haben wir noch einen weiteren Punkt, den wir jetzt an der Stelle zur Mostbehandlung besprechen wollen? Wir waren jetzt sehr jahrgangsspezifisch, aber das ist ja auch das, was im Moment wichtig ist.
Nee, ich sehe jetzt mal nichts.
Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich für den Gedankenaustausch, Bernhard. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Ja, viel Erfolg.